Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, der Markt eiert so ein bisschen rum. Wir warten immer noch auf die Entscheidung Israels, wie man letztendlich gesehen auf den Iran reagieren wird. Die Ergebnisse sind uneinheitlich, würde ich sagen. Taiwan Semiconductor meldet eigentlich ganz gute Zahlen, ein Leuchtturm in dieser Industrie. Aber in dem Earnings Call mahnt der CEO, dass das Wachstum der Halbleiterindustrie in diesem Jahr geringer ausfallen wird als ursprünglich erwartet. Nach den Zahlen von ASML, die enttäuschend waren, also ein weiterer Belastungsfaktor. Heute Abend Netflix mit Ergebnissen. Der Optionsmarkt signalisiert eine 8% Volatilität in die eine oder andere Richtung. Die Messlatte für Netflix hängt sehr hoch. Und Tesla wird bei der Deutschen Bank abgestuft auf Halten. Das Kursziel wird auf nur noch $128 gesenkt. Ich bin immer noch on Tour in München und es wird improvisiert. Jawohl, das Waschbecken im Hintergrund, die Dusche vor mir, das WC und da hier noch das Bett, ja. Und mein Studio steht auf einem Stuhl, auf einem Hocker, auf einem Lautsprecher, aber ich bin da für euch und das ist die Hauptsache. Also, tauchen wir mal ein in die Märkte. Wir haben natürlich immer noch das Thema Israel-Iran. Was wird da jetzt genau passieren? Wir haben erneut Medienberichte, die signalisieren, dass wenn Israel zurückschlägt, das ist ein eher gezielter Rückschlag sein wird, um die Lage nicht noch weiter zu destabilisieren. Aber natürlich weiß man es nicht so ganz genau und dementsprechend bleibt die Unsicherheit im Markt und wir merken, dass Erholungsversuche immer wieder auch abverkauft werden. Ansonsten sind die Ergebnisse, die gemeldet wurden, ein bisschen uneinheitlich im Finanzsektor. Wir haben die Ergebnisse von Kinder Morgan im Gasbereich. Der Wert ist leicht mit auf der Gewinnerseite. Wir haben Comerica, die KeyCorp und Discover Financial, der Kreditkartenkonzern mit Ergebnissen und die Reaktion der Aktien fallen sehr uneinheitlich aus. Bei Discover Financial, relativ großer Kreditkartenkonzern, kriegt man erstmal einen Schreck, wenn man die Ergebnisse sieht, die sehr weit unter den Erwartungen des Marktes sind. Der Ertrag pro Aktie lag lediglich bei $1.10. Es wurden fast $3 erwartet. Aber das hängt an einmaligen Faktoren und die muss man rausrechnen. Und wenn man das tut, dann ist das Quartal eigentlich ganz gut gelaufen. Man hat insgesamt auch einen Umsatz gehabt, der über den Erwartungen des Marktes lag. Kleiner Haken aber, die Abschreibungen für ausstehende Kreditverbindlichkeiten sind um 80 Basispunkte gestiegen im Vergleich zum letzten Quartal, über 200 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Man sieht also, wie bei so manch einem Finanzkonzern, die Bank of America war ja ebenfalls betroffen, dass hier und da die Kreditabschreibungen eben dann doch auch zunehmen. Aber es ist eben nur hier und da und nicht ein roter Faden, wenn man zum Beispiel Ally Financial nimmt, also ein Unternehmen, das sehr stark auch im Bereich der Autofinanzierung unterwegs ist. Da lag der Ertrag deutlich über den Zielen. Die Steuersätze waren niedriger als erwartet, die man zahlen musste. Höhere Umsätze, weniger Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Das hat also alles geholfen. Und letztendlich werden die Aussichten für das Gesamtjahr leicht angehoben. Ich werde jetzt nicht jeden Finanzkonzern im Detail durchkaspern, weil die Sendung sonst eine Stunde dauern würde. Aber wir haben noch die Zahlen von Blackstone, großer Konzern natürlich. Das Ergebnis lag leicht über den Erwartungen, aber die Kapitalzuflüsse, $34 Milliarden zu dem Asset Manager, erwartet wurden $40 Milliarden. Das ist also letztendlich gesehen dann ein bisschen enttäuschend. Die KeyCorp mit den Ergebnissen lagen leicht unter den Erwartungen des Marktes, das noch am Rande erwähnt. Kinder Morgan, der Gaskonzern, hier hatten wir Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz lag eine ganze Ecke unter den Schätzungen. So, jetzt habe ich eigentlich mit den Werten angefangen, die am unwichtigsten sind an diesem Donnerstag. Machen wir mal weiter mit dem Tech-Sektor. Wir hatten vor einigen Tagen schon die Umsatzzahlen und die Bruttomargen von Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor ist im Halbleiterbereich ein absoluter Leuchtturm, global betrachtet, ein Marktführer. Und das abgelaufene Quartal, wenn man sich den Gewinn anschaut, besser als erwartet, die operativen Margen höher als erwartet, das wurde beides letzte Nacht gemeldet. Mit einem kleinen Haken, in dem Analystencall hat der CEO betont, dass das Wachstum in der Halbleiterbranche insgesamt in diesem Jahr niedriger ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. So, und das bremst den Tech-Sektor ein bisschen ein, zumal wir ja am Vortag die Zahlen von ASML Holding hatten. ASML ist auch ein absoluter Leuchtturm, ein Marktführer im KI-Universum, ein Unternehmen, das quasi die Antwort darstellt Europas auf den KI-Sektor der USA zusammen mit Arm Holding, und das ausgerechnet ASML bei der Buchungslage auch enttäuscht. Und jetzt die Kommentare von Taiwan Semiconductor, das wirft eben doch auch weiterhin einen Schatten auf die Halbleiterwerte, die unter Druck stehen. Bei Micron, ja, da darf man sich freuen, Uncle Sam verteilt ja zurzeit ordentlich Schecks an die Halbleiterindustrie. Der Standort Amerika soll gestärkt werden. Micron wird einen 6 Milliarden Dollar Zuschuss erhalten von Uncle Sam, also von der US-Regierung, um den Produktionsstandort hier in den USA weiter zu stärken. Ich finde es immer wieder erstaunlich, denn wenn der chinesische Staat also der E-Auto-Industrie unter die Arme greift, dann geht das ja eigentlich gar nicht. Wir haben Aufrufe im Senat, dass man am besten Importe chinesischer E-Autos verbieten sollte. Gleichzeitig aber geben die USA große Schecks an die Halbleiterindustrie, Samsung Electronics ja auch, um die USA zu stärken. Das ist dann aber wieder in Ordnung. Naja, man muss nicht alles verstehen. Ein gewisser Double Standard, wie man in Englisch sagt, ist es aber dann doch. So, jetzt kommen wir von der Halbleiterindustrie nochmal. Ah nee, das will ich noch erwähnen. AMD wird bei TD Cowen heute, ein Brokerhaus aus Kanada, zum Kauf empfohlen. So, ich muss mit meinem ganzen Papierwust hier nochmal ein bisschen Geräusche machen. AMD bei TD Cowen, das Kursziel wird auf $200 angehoben. Man bleibt bei der Kaufempfehlung und sagt, dass zwischen 2023 und 2030, eine Weile her hin, ja, aber dass in dieser Zeit, Entschuldigung, von 2023 bis 2027, jetzt habe ich es richtig, dass in dieser Zeit das annualisierte Wachstum bei fast 40% liegen soll. AMD also bleibt hier einer der Favoriten des dortigen Analysten. So, und jetzt komme ich mal zu einem Wert, der heute Abend im Fokus stehen wird, nämlich Netflix. Die Messlatte hängt ihr sehr hoch. Der Optionsmarkt signalisiert eine etwa 8% Schwankungsbreite nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Schauen wir uns die Schätzungen mal an. Analysten rechnen also mit einem Gewinn pro Aktie von $4,51 und einem Umsatz von $9,3 Milliarden. Absolut entscheidend die Netto-Neuabonnenten. Und hier gehen die Schätzungen querbeet. Die durchschnittlichen Erwartungen liegen bei netto 4,5 Millionen Neuabonnenten. Aber das ist nicht wirklich die Messlatte. Die Flüsterschätzungen sind wesentlich höher. Das Brokerhaus TD Cowen rechnet mit 5,1 Millionen. Morgan Stanley rechnet mit 7,5 Millionen. Und JP Morgan spricht davon, dass einige Investoren zwischen 7 und 8 Millionen erwarten. Das ist die Zahl, auf die man achten wird. Wenn also nur die durchschnittlichen Prognosen getroffen werden, 4,5 Millionen, müsste der Markt eigentlich enttäuscht reagieren. Wie geht es im zweiten Quartal weiter? JP Morgan betont, die Aktie ist relativ hoch bewertet. Mittlerweile. Die Umsatzziele für das zweite Quartal werden angehoben werden müssen, um die Aktie wirklich noch bewegen zu können. Und JP Morgan geht davon aus, dass wir, nicht geht davon aus, sondern hofft, dass man letztendlich die Netto-Neuabonnenten auf 5 bis 6 Millionen anheben wird für das zweite Quartal. Netflix wird also heute Abend ein sehr aktiv gehandelter Wert sein. Ja, aktiv gehandelt, aber leider nicht im guten Sinne, und das schon seit Tagen und Wochen, sind die Aktien von Tesla. Ein gefallener Stern, muss man sagen, denn jeden Tag negative Nachrichten, so fühlt es sich jedenfalls an. Auch heute wieder, wir haben dieses Mal die Deutsche Bank. Dort wirft der Analyst das Handtuch, die Aktie wird von Kaufen auf nur noch Halten abgestuft. Das Kursziel wird rasiert von 189 auf nur noch $123. Warum? Well, es gibt Gerüchte, dass das Model 2, das preiswertere Modell, das $25,000 kosten soll, verschoben wird. Das waren Medienberichte von Reuters, das wurde dementiert von Elon Musk. Weil der Analyst der Deutschen Bank vermutet, dass wir erst nach dem Jahr 2025 ein solches Modell sehen werden. Und das bedeutet, dass sowohl das Wachstum wie auch der Ertrag und der Cashflow von Tesla über das Jahr 2026 hinausgehend Gegenwind haben dürfte. Die Deutsche Bank stuft deshalb den Wert also auf Halten ab, bleibt hier skeptisch und bleibt auf Abstand und der Wert ist dementsprechend auf der Verliererseite. Ja, aber am 8. August sollte das Robotaxi vorgestellt werden. Ja, aber bis das Robotaxi dann wirklich kommt und vor allen Dingen auch letztendlich skaliert werden kann, um wirklich die Nadel bei Tesla zu bewegen, da wird noch eine lange Zeit vergehen. Da muss man schon ein großer Optimist sein, um zu glauben, dass es jetzt sofort das große Potenzial für Tesla liefern wird. Also es sind wieder skeptische Kommentare hier zu dem Wert und in den ersten Handelsminuten ging es bei Tesla auch dementsprechend wieder bergab. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick auf das makroökonomische Thema. Jawohl, die Renditen der US-Staatsanleihen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli liegt jetzt nur noch bei 50-50, Pi mal Daumen. Notenbankerin Meester betont ebenfalls, dass man sich Zeit lassen sollte, bis die Zinssenkungen eingeleitet werden. Sie ist aber zuversichtlich, dass der Trend hin zur Disinflation letztendlich wieder beschritten wird. Well, das werden wir sehen, ob das tatsächlich so ist. Wir haben vier Notenbanker, die sich an diesem Donnerstag zu Wort melden. Man muss allerdings sagen, dass, ja, was sollen die jetzt noch Neues sagen? Wir haben doch die Message schon lange bekommen. Ja, die Notenbank muss sich Zeit lassen. Ja, wir müssen weitere Fortschritte sehen. Wir müssen letztendlich gesehen eine weitere Abkühlung der Inflation bekommen. Wir hatten die Rede von Jerome Powell oder die Podiumsdiskussion diese Woche. Die Reaktion des Marktes ist ausgeblieben und das, finde ich, lässt tief blicken. Jerome Powell hatte auch signalisiert, dass die Fortschritte an der Inflationsfront pausieren. Selbst er hat das gesagt, aber es haben so viele vor ihm auch schon gesagt. Und dementsprechend war die Reaktion sehr zurückhaltend. Spannend finde ich den Aspekt, dass mittlerweile die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB für die Juni-Tagung bei 90% liegt. Und man rechnet mit 80 Basispunkte an Zinssenkung. In den USA nur mit 40, 45 Basispunkten an Zinssenkung. Das ist eine relativ große Spanne. Und es wäre auch das erste Mal, dass die EZB vor der Federal Reserve die Zinsen senkt. Wir haben Mitglieder der EZB, so wird in den Medien heute Morgen berichtet, von Bloomberg. Man warnt, dass sich die europäische Geldpolitik nicht zu weit von der amerikanischen Geldpolitik abkoppeln kann. Tja, vor allen Dingen mit Blick auf den Euro, denn der Euro hat ja schon an Dynamik verloren gegenüber dem Dollar. Wenn die EZB zuerst senkt, dann wird der Euro dadurch weiter auch mit untergraben. So, wir haben noch Kommentare von Isabel Schnabel aus dem Hause der EZB. Sie macht sich stark für eine Art Dotplot der EZB. In den USA, der Dotplot reflektiert quasi die Meinungen der einzelnen Mitglieder. Wohin sollten sich die Zinsen entwickeln? Das ist also eine gewisse Marschrichtung für den Markt. Wenn die EZB so etwas einführt, würde es dem Markt auch mehr Perspektive geben. Also der wahrscheinlich richtige Schritt. Die Bank of Japan, tja, der Yen ist schwach oder vielmehr der Dollar ist sehr stark. Bei den Wachstumsraten hier nicht wirklich erstaunlich. Wir haben diverse Medienberichte, unter anderem von Reuters. Hier heißt es, dass die Zinspolitik nur sehr, sehr langsam straffer wird. Wir haben Meldungen bei Bloomberg, dass die nächste Zinsanhebung der japanischen Zentralbank wahrscheinlich erst im Oktober kommen wird. Ne? Und der Yen säuft weiter ab. Und mittlerweile haben wir so viele Kommentare aus entweder dem Finanzministerium oder bei der Bank of Japan, die sagen, wir haben kein Interesse an einem schwächeren Euro. Wir wollen diese Volatilität nicht sehen. Aber Tatsache ist nun mal, dass Reden nicht wirklich reicht. Wenn Amerikas Wirtschaft so viel stärker wächst und die Fed eine so andere Politik fährt, dann wird nicht nur der Euro untergraben, sondern letztendlich gesehen wird auch der Yen dadurch untergraben. Hier muss die Bank of Japan stärker agieren, wenn man tatsächlich einen Rückgang des Yen zumindest stabilisieren möchte. Reden wird hier letztendlich gesehen nicht wirklich helfen. Es gab schon mal eine Intervenierung von nicht allzu langer Zeit, die hat aber nicht wirklich auf Dauer geholfen. So, damit bin ich dann auch durch. Bin gespannt, wie der Tag weiter verläuft. Ich meine, dass wir Zurückhaltung sehen. Schon allein aufgrund der Israel-Iran-Frage ist natürlich offensichtlich, dass da sehr viele erstmal am Ufer bleiben und abwarten wollen, was eventuell an diesem Wochenende passieren könnte. So, Stichwort Wochenende. Ich bin an diesem Freitag unterwegs. Will heißen, am Freitag muss leider Gottes der Beitrag mal ausfallen. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.